Kommt dann immer auf die Situation drauf an, ne? Also welcher Situation bin ich gerade ausgesetzt? Und dann kommt es halt drauf an, habe ich die Ressourcen, um die zu bewältigen, habe ich die halt nicht? Und dann je nachdem kann man halt immer noch entscheiden, brauche ich Hilfe oder nicht? Und das ist halt bei jeder Person anders. Im Sport ist es halt so, dass du halt dann teilweise echt von jetzt auf gleich das abrufen musst. Und da wäre jetzt natürlich auch dieser Mentalcoach derjenige, der so dieses Bewusstsein nochmal aufmacht, auch für diese Dinge. Und so diese Impulse gibt von außen. Vielleicht denkst du auch selber gar nicht mehr dran in der Situation. Nee, es gibt ja noch die und die Tools, die man anwenden kann.
Ja, ja.
Und da ist es schon ganz, ganz gut, wie gesagt, wenn da noch jemand von außen, auch mit Blick von außen nochmal drauf schaut.
Stärke beginnt im Kopf. Dein Persönlichkeitspodcast von Spomind mit Phil Hoffmann. Inspirierende Perspektiven, nützliche Tools und praktische Übungen von Sportlern für Sportler. Alles, um erfolgreicher zu trainieren, achtsamer und effektiver zu coachen. Wir glauben an die Magie des Sports, Persönlichkeiten zu formen. So, herzlich willkommen zurück, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, bei Stärke beginnt im Kopf. Wir stecken so ziemlich im Endspurt der Olympischen Spiele. Auch wenn diese Folge erst wesentlich später kommt, also nicht wundern, dass da ein bisschen Zeitverzögerung drin ist. Wir haben auf jeden Fall während der Olympischen Spiele so ein paar kleine Punkte gefunden, auf die wir mal eingehen wollen. Einer davon heute. Und dieses Thema, das bespreche ich mit dem lieben Benjamin heute wieder.
Ja, hallo Benni. Schön wieder hier zu sein.
Heute kommt unser Thema kommt zu einer kleinen, so einer kleinen Spitzfindigkeit, die du da rausgefunden hast in dem Zusammenhang, nämlich 100-Meter-Sprint. Gina Lückenkämper hat in einem Interview geäußert, dass sie sich so mental ganz schön unter Druck fühlt bei diesen Wettbewerben, weil halt eine Mordsatmosphäre herrscht da in Paris, viele Zuschauer. Generell sind ja Zuschauerrekorde in Paris festzustellen. Auf jeden Fall hat sie geäußert, dass es halt sehr, sehr großer mentaler Druck ist, wenn so viele Leute zuschauen und da so eine extreme Atmosphäre ist. Sie ist auch in dem 100-Meter-Sprint im Solo, ist sie hauchdünn beim Finaleinzug verpasst, ist also Vierte geworden. Aber mit der 4x100-Meter-Staffel steht sie jetzt tatsächlich im Finale. Und du hast so ein bisschen die Spitzfindigkeit dabei herausgefunden, dass sie darüber redet, dass sie ja sehr mental unter Druck steht und sich da eventuell auch mal mit dem Mentaltrainer Hilfe sucht. Aber sie ja genau wie du Wirtschaftspsychologie studiert. Und ja, du hast da auch so ein bisschen die Annahme abgeleitet, die ich sehr interessant finde. Ja, wenn man das studiert, dann müsste man ja selber sich helfen können, so ungefähr. Ne? Und darüber wollen wir heute mal so ein bisschen sprechen.
Ich freue mich. Also, beziehungsweise, was heißt Annahme? Ich werde ja selber damit konfrontiert, weil ich ja auch im Verein spiele. Und wenn jetzt quasi, sag ich mal, wie es jetzt aktuell bei uns der Fall ist, wir mal so eine Niederlagenserie haben und dann halt irgendwie ein sportpsychologischer Tipp vonnöten ist, dann werde auch meistens ich gefragt, mach doch mal, du studierst das doch oder hast das doch studiert. Und ich dann so, also ganz spannendes Thema, bin ich mal gespannt, genau, was wir uns da heute arbeiten zusammen.
Vielleicht als Einstieg erstmal. Sowohl die Gina Lückenkämper als auch du, ihr studiert Wirtschaftspsychologie. Das ist ja dann nicht direkt auf den Sport abgezielt. Kannst du so einen ganz kleinen Abriss geben, worum das eigentlich so im Wesentlichen kreist, der Studiengang?
Ja, also Wirtschaftspsychologie betrachtet ja quasi das Verhalten des Menschen im Kontext der Wirtschaft. Also eigentlich, viel Psychologie, Verhalten des Menschen beschreiben, erklären, vorhersagen, prognostizieren und eben halt im wirtschaftlichen Kontext, das heißt zu wirtschaftlichen Themen. Ich hatte jetzt in meinem Studium die Schwerpunkte Arbeits- und Organisationspsychologie. Da setzt sich halt damit auseinander, wie man Mitarbeiter motiviert, wie man Mitarbeiter weniger Stress aussetzt, wie man halt effektiv und effizient arbeitet. Also was man da zumindest von psychologischer Seite aus machen kann. Also was braucht man zum Beispiel vielleicht auch, um eine gewisse Tätigkeit ausführen zu können. Also sind wir auch irgendwo bei Diagnostik und Eignungstests. Mhm. Beziehungsweise, wie muss ich den Arbeitsplatz für den jeweiligen Mitarbeiter herrichten, dass er motiviert bleibt. Und da gibt es ja auch so ein bisschen dieses Thema Überforderung und Unterforderung. Also gerade so bei so monotonen Aufgaben ist das so ein Thema gewesen, wo wir halt so Arbeitsplatzanalysen machen. Und dann halt noch, wie gesagt, Markt- und Werbepsychologie, wo du halt wirklich aus der Marketing-Sicht drauf schaust, wie man halt am besten die Konsumenten und Kunden anspricht und halt so versucht, denen ihre Bedürfnisse so ein bisschen zu eruieren und genau dahingehend dann auch diese Kampagnen drauf auszurichten. Halt aber alles auf psychologischer Ebene.
Mhm. Lässt sich aber ja wahrscheinlich vieles von auch irgendwo auf den Sport ummünzen, obwohl Sportpsychologie garantiert auch nochmal extra als Studiengang gibt, wie ich mal annehme, ne?
Ja, also ich habe es ja auch gemerkt bei meiner Tätigkeit jetzt hier bei Spomind, dass man sehr viel einfach auch transferieren kann, weil du arbeitest ja in der Wirtschaft sehr wahrscheinlich mit Teams und im Sport, gerade im Teamsport, hast du ja auch immer mit mehreren Leuten zu tun, aber so oder so ist es halt alles Psychologie. Also irgendwo ist die Basis ja die gleiche und nur der Kontext ist halt ein anderer. Aber wenn du halt irgendwo die Basis hast, dann kannst du das schnell auch auf andere Kontexte beziehen.
Mhm. Ja. Ich dachte, bevor wir gleich so zum Kernthema des eventuellen Selbstcoachings oder wie man es auch immer nennen will, kommen vielleicht einmal noch die Frage, weil ich es auch tatsächlich den Hintergrund noch nicht ganz habe. Ich habe nicht studiert. Ich habe meine letzte Ausbildung an der Jobakademie gemacht. Das war dann also immer noch sehr schulisch irgendwo. War man dann auch Betriebswirt danach, aber halt es war schon sehr, wie man sich in der Schule vorstellt. Und wenn du jetzt so selbst einschätzend sagen solltest, auf was bereitet dich dein Studium konkret vor und auf was nicht für deinen beruflichen Alltag meinetwegen bei Spomind? Was würdest du da sagen zu?
Also bei mir war es schon jetzt nochmal der Unterschied auch zum Bachelorstudium. Ich habe ja vorher ganz normale Betriebswirtschaftslehre studiert, also ein BWL-Studium gemacht, das dual. Das heißt, da hatte ich quasi nebenbei immer im Wechsel eine Praxisphase, eine Theoriephase gehabt. Und da hat man jetzt schon gemerkt, also auch, obwohl ich jetzt quasi auch berufsbegleitend mein Masterstudium quasi, hat man schon auch den Unterschied gemerkt, dass jetzt bei einem Masterstudium so ein bisschen der Schwerpunkt auf der Wissenschaft liegt. Also so ein bisschen mehr auf diesen wissenschaftlichen Arbeiten. Mein Bachelor war immer so der Fokus auf, irgendwo diesen Praxistransfer. Da will ich jetzt aber gar nicht abstreiten, dass es den im Masterstudium nicht gab. Aber die Seminararbeiten sahen halt meistens immer so aus, dass man halt ein Problem hatte. Und man musste halt irgendwie eine Lösung erarbeiten. So auf Basis von Studien, die es dazu vielleicht schon gab oder Theorien und Modellen. Aber es war quasi immer so, das Ende des Fazits war immer irgendwie eine Handlungsempfehlung für das jeweilige Unternehmen. Mhm. Und jetzt ist es quasi wirklich so in meinem Masterstudium, dass man da halt den Blickwinkel mehr auf die Forschung richtet. Also wirklich versucht, so allgemeine Erkenntnisse zu gewinnen oder Erkenntnisse, die man vielleicht auch nochmal weiter untersuchen kann in anderen mit anderen Forschungsmethoden. Und sehr, sehr, sehr spannend. Was ich vor allem aus diesem Studium mitnehme, ist aber weniger so dieses reine Faktenwissen, sage ich mal, sondern vielmehr diese Methodik, wie man zu neuem Wissen kommt. Hm. Ich habe das jetzt letztens auch mal schön auf meinen LinkedIn-Reflexion geschrieben bei mir. Wissen ist nicht Wissen, wo es steht, finde ich, sondern Wissen oder richtig gutes Wissen ist, wie man zu neuem Wissen kommt. Und da hat einem also das Studium schon sehr gut drauf vorbereitet. Also gerade wenn ich jetzt so ein bisschen auf meine Masterarbeit zurückschaue, klar, da habe ich sehr viel Zeit reingesteckt, aber ich hatte auf jeden Fall immer einen Plan, wie ich was mache und wie ich quasi zu diesen neuen Erkenntnissen gelange und wie ich quasi die Theorien miteinander verknüpfe. Und ja, also darauf bereitet sich das Studium schon sehr gut vor, genau. Mhm. Und ich finde, das ist so ein bisschen eine Kompetenz, die wertvoller ist als so dieses reine Faktenwissen. Da möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich da wirklich noch alles, was mir im ersten Semester beigebracht wurde, noch im Schlaf kann. Also das denke ich eher nicht.
Ja, das verstehe ich voll. Das ist auch was ich quasi schon immer an unserem Schulsystem und an sonstigen Sachen eigentlich echt bemängele, dass wir viel zu viele Sachen eigentlich auswendig lernen und hinschreiben und in der Schule sowieso. Und wenn das dann auch noch in die weiterführenden Ausbildungen und Ähnliches reinkommt, dann ist das schon fast ein bisschen tragisch, sage ich mal. Aber ja, hast du, glaube ich, ganz gut zusammengefasst. Wir haben ja auch kürzlich über deine Masterarbeit schon gesprochen, über die Inhalte, und haben da einiges erarbeitet. War sehr spannendes Kram, was du da wissenschaftlich beleuchtet hast. Und wer noch nicht das gehört hat, sollte auf jeden Fall nochmal zurückgehen auf die Folge. Aber aus dem, was du jetzt so sagst, gerade, dass du in deinem Studium halt auch wirklich lernst, dir neue Sachen zu erarbeiten, Wissen anzueignen und halt wirklich, ja, die Selbstständigkeit daraus nimmst, schließe ich ja dann schon auch, dass dir das auch eigentlich durchaus ein Handwerkszeug zur Selbsthilfe geben könnte, ne? Dass du jetzt eigentlich sagen müsstest, okay, vielleicht nicht in jedem Moment sofort, aber du müsstest in der Lage sein, theoretisch dann anhand des Studiums zu sagen, wir gehen da jetzt mal so ran und probieren dies und jenes bei Problemfällen.
Genau, also so stelle ich mir das jetzt vor, dass ich jetzt nicht ad hoc eine Lösung parat habe, aber dass ich schon jetzt wenn ich mich damit auseinandersetze, mal näher auseinandersetze, schon zu guten Lösungen kommen kann. Also ich vermute auch jetzt, wenn ich mich jetzt zum Beispiel mal mit meinem Verein auseinandersetze, dass ich da vielleicht so 1, 2, 3 Ideen habe, wo man da ansetzen kann. Und meistens ist es ja quasi so, wenn man sich mit einem Thema mal näher beschäftigt, dann kommen ja noch 2, 3 andere Themen dann automatisch mit dazu. Und es wird auch wahrscheinlich nie sofort die erste Lösung sein, die das Problem behebt. Mhm. Dafür ist das viel zu individuell. Also dafür müsste man wirklich erstmal schauen, ist dieses klassisch abgedroschene Wort, woran hat sie liegen? Also woran liegt es gerade, dass wir nicht gut performen im Team? Liegt es an neuen Teammitgliedern? Liegt es an jedem selbst? Liegt es an den Ergebnissen? Also da müsste man wirklich mal schauen. Manchmal ist es ja auch immer irgendwo was dazwischen. Und wenn man quasi so ein bisschen das gefunden hat, kann man sich halt auch dann sehr gut drauf fokussieren und halt dann damit arbeiten. Und ja, also ich denke mal, es ist wirklich so ein Try-and-Error-Ding am Ende, dass man halt wirklich guckt, okay, ja, welche Lösungen gibt es für welche Probleme? Und dass man dann halt wirklich mal guckt, okay, wir setzen das jetzt mal um. Ich denke mal, das ist vielleicht auch nicht ganz blöd, das dann aber auch mal für einen längeren Zeitraum mal zu testen. Also das müsste man jetzt auch mal in Betracht ziehen, dass wenn jetzt etwas nicht gleich am Anfang funktioniert, dass man nicht heißen muss, dass es nie funktionieren wird. Vielleicht braucht es wirklich erstmal etwas Zeit. Ein gutes Vorbild von mir war da eigentlich mal mein ehemaliger Physiotherapeut. Damals mir so einen Nerv eingeklemmt. Und das hatte dann letzten Endes Auswirkungen so auf meine Handbewegungen. Und deswegen musste ich halt mal zur Physio gehen. Und um das quasi, damit das Gehirn diese Bewegungen nicht verlernt. Mhm. Und das war auch ein relativ seltener Fall. Also so, das war halt so ein Nerv, so im radiales Bereich. Und ja, da wusste mein Füße jetzt auch nicht sofort, wie er da am besten, also es gab keine Lehrbuchmethode, sagen wir es mal so. Es war jetzt kein Problem, was man jetzt vielleicht im Lehrbuch immer wieder mal vorfindet, sondern das war schon etwas Außergewöhnlicheres, was Selteneres. Und was mir da bei ihm aber ganz gut gefallen hat, war so dieses, er kam halt jede Woche mit einer neuen Idee. Also ich habe jetzt nicht jede Woche das Gleiche gemacht und irgendwann selber so gedacht, naja, es hat doch irgendwie keinen Sinn, was ich jetzt hier mache. Kann ich mir ja die Zeit auch irgendwie sparen und einen anderen Physio suchen, sondern ich habe halt schon gemerkt, der hat sich irgendwo die Mühe gemacht und die Zeit investiert, halt immer jede Woche irgendwie mit einer neuen Idee um die Ecke zu kommen. Mhm. Da sind wir jetzt wieder beim Thema, also ob es jetzt jede Woche sein muss, sei mal dahingestellt, aber wenn man jetzt quasi immer wieder das Gleiche macht und es kommen halt keine Fortschritte, ist das natürlich auch für denjenigen, den man dann, ich sag mal jetzt, coacht, ja, auch demotivierend. Oder dann kommen ja dann auch Zweifel auf und sagt dann so, ja, bringt das jetzt überhaupt was oder bringt das jetzt nichts? Und also fand ich auf jeden Fall ganz spannend, dass er halt da, wie gesagt, immer mal mit einem neuen Impuls um die Ecke kam. Und genau sowas will ich eigentlich dann auch in den Sport tragen, nur halt eben auf psychologischer und nicht auf physiologischer Ebene.
Da höre ich dann auf jeden Fall jetzt auch schon raus, wenn man so ein bisschen auf das Fallbeispiel Gina Lückenkämper zurückkommen, die in dem Moment, in dem sie war, halt diesen Druck empfunden hat, gerade vielleicht auch durch eine Situation, die sie so dann auch echt doch noch nicht unbedingt so kannte. Ich meine, ist schon lange dabei, war auch 22 Europameisterin im 100-Meter-Lauf, denke ich auch. Und ist also nichts ganz Neues für sie, aber sie war mit dieser Situation dann halt doch irgendwo überfordert, dass halt so eine Kulisse da stattfindet. Und jetzt plötzlich sagen, ja gut, ich weiß, wie das geht, wie ich mir das jetzt herleite, kann dann ja schon von dem, was du eben erzählt hast, schon mal einfach mal leicht scheitern, auch daran, dass Trial-and-Error-Verfahren vielleicht einfach mal in die falsche Richtung geht. Erstmal.
Ja, na, das bei ihr ist ja nochmal ein Extremfall, weil es ja jetzt wirklich, sie braucht ja sofort eine Lösung, damit sie halt sofort performen kann. Ja. Und da ist halt wirklich auch dieses Thema Mentalcoach, finde ich, ganz wichtig, dass man da jemanden hat. Und das zeigt auch so ein bisschen diese Thematik auf. Nur weil ich jetzt zum Beispiel das studiert habe, oder sage ich mal etwas Studienart verwandtes studiert habe, heißt das noch lange nicht, dass ich da jetzt der absolute Experte da drin bin. Und dass ich jetzt wirklich da dass die kompletten Lehrbücher alle auswendig kann und für jedes Problem, was es da draußen gibt, sofort eine Lösung habe. Sondern, also wie gesagt, ich muss mich dann auch selber erstmal da reindenken, mich da allgemein mit der Thematik auseinandersetzen. Und das braucht natürlich Zeit und das hast du jetzt aber in dem Fall nicht bei so einem sportlichen Event. Da liegen ja teilweise nur 1-2 Tage dazwischen, zwischen der nächsten Etappe. Und da ist dann schon ganz gut, wenn du da noch jemanden an deiner Seite hast, der dich im Idealfall auch schon länger begleitet und kennt auch. Das ist ohnehin auch nicht schlecht, noch eine Außenperspektive mitzuhaben. Ne? Also ja. So ein bisschen den Abgleich auch von, was würde ich jetzt machen und wie würden es andere machen? Weil vielleicht findet man auch darüber nochmal eine bessere Lösung. Ja, deswegen finde ich absolut cool, dass sie da jetzt sich das selber auch zumindest erstmal das Defizit erkannt hat für sich, dass sie da Hilfe braucht und dass sie da zum Mentalcoach gegangen ist und genau, leider jetzt nicht unmittelbar erfolgsbringend, zumindest jetzt nicht mehr für diese 100-Meter-Disziplin.
Aber sie ist so knapp gescheitert, dass es vielleicht auch, ne, wer weiß, wie es ohne gewesen wäre. Kann man ja auch immer so sehen, wenn jemand besser ist, halt, dann war jemand besser halt, ne? So sieht's ja auch einfach mal aus dann. Mit Phil hatte ich ja auch schon mal diese Langfristigkeit dieses Mentalcoachings angesprochen. In unserer Olympia-Preview-Folge kam man da so ein bisschen drauf, ne, dass man nicht einfach mal so jetzt sagen kann, ich habe jetzt ein Problem, ich suche mir jetzt einen Mentalcoach, der mir plötzlich hilft, sondern die Langfristigkeit, mit jemandem zu arbeiten, ist da schon ganz entscheidend, dass die Person einen kennt und vielleicht dieses Trial and Error auch schon mal ein bisschen ausprobiert hat mit einem, sage ich mal, ne? Ein bisschen böswillig gesagt.
Naja, also ich habe ja auch schon gesagt, dass so eine Langfristigkeit sehr wichtig ist. Also du musst den Menschen ja auch ein Stück weit kennen und auch so seine Stärken und Schwächen einschätzen können und das gilt jetzt auch nicht von jetzt auf gleich, von heute auf morgen. Und deswegen ist es schon cool, wenn du da einen an deiner Seite hast, der dich auch schon länger begleitet und schon länger auch weiß, okay, in den Situationen hast du es schwer und in den Situationen nicht. Da sind wir ja auch ganz schnell irgendwo beim Coping und das ist ja für jeden Menschen da draußen individuell. Also ich weiß nicht, ob du das Coping-Modell von Lazarus kennst, dieses Stressmodell?
Nee.
Und zwar, so wird es wahrscheinlich jetzt auch, also ich denke mal, so kann man es auch am Beispiel von Gina Lückenkämper vielleicht mal ganz gut runterbrechen. Und zwar hast du ja eine gewisse Situation, ja, also zum Beispiel jetzt vor sehr vielen Leuten gut zu performen, also vor, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer das waren, einige tausend, ich weiß es nicht ganz genau, weißt du es?
Nee, kann ich auch nicht sagen, aber nee, also wahrscheinlich schon
um die 5000 zu schätzen, ne? Auf jeden Fall, das ist so die Situation. Dem Reiz bist du jetzt halt ausgesetzt. Und jetzt kannst du halt im nächsten Step erstmal überlegen, inwiefern betrifft dich das überhaupt? Also betrifft mich das? Macht die Situation was mit mir? Oder ist das eigentlich irrelevant für mich? Mhm. Oder ist es gar positiv für mich, dass ich sage, ja, also cool. Also wenn jetzt hier nur 5 Leute zuschauen würden, wäre ich so demotiviert. Aber bei 50.000 ist es doch richtig cool, wenn ich jetzt hier performe. So, und danach, im zweiten Step, bewertest du dann das Ganze nochmal, also gerade dann, wenn du sagst, es belastet dich irgendwo, also du siehst es eher als Herausforderung an, es ist weder irrelevant für dich, noch ist es irgendwie positiv fördernd für dich, sondern du sagst, okay, na, es ist für mich eher eine Herausforderung, und so war es ja jetzt auch bei der Gina, dass sie halt für sich erkannt hat, sie hatte dieses Szenario so noch nicht erlebt vorher und verspürt schon so einen gewissen Druck und vielleicht auch so einen gewissen Stress in der Situation, jetzt vor 50.000 zu performen. Jetzt sind natürlich auch die Pariser, die Franzosen, ich glaube, die sind natürlich auch sehr, sehr lautstark gewesen. Mhm. Auch da spielt er natürlich nochmal mit rein. Und jetzt geht es halt quasi im zweiten Step darum, mal zu bewerten, okay, das ist eine Herausforderung für mich. Inwiefern habe ich denn Ressourcen, um das eigenständig bewältigen zu können? Also kann ich damit eigenständig umgehen oder kann ich es nicht? Oder und brauche Hilfe? Weil wenn ich nicht kann, wenn ich merke, ich kann die Situation nicht selbst bewältigen, dann habe ich diese Stressreaktion, die es ja eigentlich zu vermeiden gilt. Mhm. Und das wäre jetzt quasi jetzt im Fall von Gina Lückenkämper wäre jetzt quasi eine Bewältigungsstrategie, okay, ich suche mir Hilfe von außen. Und da entscheidet man quasi auch nochmal bei diesem Coping, also Coping heißt ja quasi Stressbewältigung, gibt es quasi auch nochmal zwei Ansätze. Zum einen so diesen aktiven, problemorientierten Ansatz. Das heißt, du versuchst halt gezielt die Situation zu verändern. Ja, also mal ganz grob gesagt, du läufst da gar nicht erst mit. Also du guckst es von zu Hause an, das wäre eine Maßnahme. Eine andere Maßnahme ist, du wirfst 50.000 Leute raus aus dem Stadion. Und wiederum eine andere Maßnahme ist, du setzt ja vielleicht Kopfhörer auf und bindest dir deine Augen zu und kriegst von nichts mehr was mit. So, also das sind jetzt keine pragmatischen Beispiele, aber ich denke mal, das ist so ein bisschen, soll jetzt bloß mal, sag ich mal, ganz grob bildhaft darstellen, was halt das Problemorientierte bedeutet. Das heißt, du guckst halt aktiv irgendwie, wie kann ich diese Situation verändern, dass halt diese Stressreaktion nicht mehr auftritt. Und das andere ist dann eher das, wo wahrscheinlich auch diese Mentalcoaches ansetzen. Das ist so diese emotionale Bewertung oder diese emotionale Bewältigung, dass ich halt den Bezug zu der Situation ändere, meinen persönlichen Bezug zu der Situation. Ich merke halt, okay, es ist für mich eine Herausforderung, aber vielleicht brauche ich irgendwie einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive, um damit fertig zu werden, um das Ganze halt zu lösen. Ja, das ist quasi so eine Art Neubewertung insgesamt. Und das finde ich eigentlich immer ganz, ganz cool. Das kann man auch super als Schablone jetzt da drüber legen, finde ich zumindest. Und das war jetzt übrigens auch eine Theorie aus der Arbeits- und Organisationspsychologie. Mhm. Und da sieht man mal wieder, beziehungsweise hatten wir das in der Arbeits- und Organisationspsychologie, vielleicht ist es auch ein allgemein psychologisches Modell, das kann ich dir jetzt gar nicht sagen, aber da sieht man mal wieder, dass man das auch auf andere Kontexte sehr, sehr einfach übertragen kann.
Ja, es ist auch sehr spannend, genau, dass man so eigentlich dieses typische, einen anderen Blickwinkel, eine andere Perspektive einnehmen und da hilft natürlich eine externe Person, kann da auf jeden Fall bei helfen. Trotzdem gibt es ja auch immer Beispiele von Sportler, Sportlerinnen, die sowas nicht in Anspruch nehmen. Wir hatten ja schon mal eine Folge auch zum Thema Sinn und Unsinn des Mentalcoachings gemacht. Da hatten wir den Alexander Zverev mal thematisiert, der seinen Mentalcoach dann irgendwann mal rausgehauen hat und sagt, das brauche ich nicht sowas, die machen mehr Probleme, als überhaupt schon da sind, ne? Das war auch ein spannendes Thema auf jeden Fall. Was würdest du sagen, was befähigt so einen Menschen, das von sich aus zu machen? Sind das einfach bestimmte Charaktere, die das dann drauf haben, oder hat er das einfach vorher gelernt?
Na, das ist dann jetzt wirklich von Individuum zu Individuum unterschiedlich, würde ich sagen. Ich denke, das kann man jetzt gar nicht pauschalisieren. Wenn man jetzt bei diesem Lazarus-Stressmodell bleibt zum Beispiel, könnte man jetzt einfach sagen, er hat die Ressourcen, das Ganze zu bewältigen. Also er hat diese Unsicherheit nicht. Mhm. Vielleicht hat er auch gar nicht erst diesen, vielleicht ist er auch noch beim ersten Step, dass er sagt, okay, das ist für mich auch keine Herausforderung. Das heißt, es ist für mich entweder irrelevant, diese Stresssituation, oder es ist halt positiv. So, ja. Und erst wenn er herausfordernd wird, kommt ja quasi der zweite Step, okay, wie kann ich das bewältigen? Und selbst dann kann es ja immer noch sein, okay, er hat die Ressourcen selbst, findet sie irgendwo in sich.
Vielleicht auch einfach so naturell, ne? Also wie ich jetzt beim kurzen Nachgucken habe ich jetzt nicht gesehen, dass er irgendeine größere Ausbildung vorm Tennis hatte, sondern er spielt eigentlich seinen Lebtag erfolgreich Tennis und hat darauf seine ganze Karriere auch gegründet, ne?
Also ich weiß ja auch noch, ich stecke jetzt auch in diesem Tennis-Game nicht so ganz drin, muss ich sagen, aber ich habe noch diese Podcast-Folge so ein bisschen in Erinnerung und ich glaube ja auch, dass Phil gemeint hat, dass er auch von seinem Bruder irgendwie da ein Stück weit als sein Mentor gecoacht wurde oder noch gecoacht wird. Also das weiß ich jetzt gar nicht mehr aus sicherer Hand, aber das ist natürlich auch irgendwo nochmal eine Art Form von Außencoaching, sage ich mal. Man verbucht es dann wahrscheinlich bloß auch unter einem anderen Namen und es ist halt kein expliziter Mentalcoach in dem Sinne, aber es ist halt irgendwo auch eine Bewältigungsressource, ne? Also vielleicht auch sogar eine externe in dem Fall. Und ein Thema, was man da auch immer mal noch aufmachen kann in solchen Situationen, haben wir jetzt auch wieder Arbeits- und Organisationspsychologie, wäre jetzt zum Beispiel das Selbstwirksamkeitskonzept nach Bandura. Sagt du das schon was, Benni?
Ja, das hatte ich mit Phil auch schon mal so grob in der Olympia-Folge. Da haben wir auch über das Thema Selbstwirksamkeit auf jeden Fall gesprochen. In der Folge um die Karriereende auch.
Naja, und das Selbstwirksamkeitskonzept, finde ich, kann man eigentlich auch irgendwo als Modell, als Schablone auch nochmal, auch finde ich, mit diesem Stressmodell von Lazarus irgendwo vereinen. Weil da geht es letzten Endes darum, da gibt es auch vier Faktoren in dem Konzept, wie es quasi auch darum geht, okay, was motiviert mich überhaupt oder wann bin ich selbstwirksam? Mhm. Und da gibt es ja, sag ich mal, vier Faktoren. Zum Beispiel, dass ich halt damals mal, wenn du halt, keine Ahnung, eine vergleichbare Situation hattest in dem Moment, beispielsweise jetzt wieder Gina Lückenkämper, die hat ja nicht nur, die läuft ja jetzt nicht zum ersten Mal vor so vielen Leuten, beziehungsweise allgemein vor in so einem Turnier. Beziehungsweise könnte man da auch mal das Fenster aufmachen und sagen, okay, vor sehr vielen Leuten läuft sie ja eigentlich schon immer, weil es wird ja immer alles live im TV übertragen, oder dass sie es halt selber hautnah gar nicht so mitbekommt in der Situation. Aber das wäre halt so quasi dieses Thema, dass man halt schaut, okay, was habe ich bereits in meiner Vergangenheit schon an Herausforderungen bewältigt? Was habe ich da schon gemeistert? Und dann sagt man sich so, ich habe schon viel größere Sachen erledigt und gemeistert, dann ist das ja ein Klacks. Also das, wo man das quasi so ein bisschen umdreht und dann auch quasi sagt, okay, man zieht so ein bisschen die Kraft aus seinen vergangenen Ressourcen oder aus seinen vergangenen Erfolgen. Und ich lese da ja auch gerade ein Buch, das finde ich auch ganz spannend, das mal noch mit hier aufzumachen, das Bild. Oder hat das Buch schon gelesen, sagen wir es mal so. Und zwar ist es von einem Navy SEAL geschrieben, David Goggins. Das ist auch so ein Ultramarathonläufer und das ist ja Wahnsinn, was die da abreißen. Ja. Und irgendwann kommt immer diese Frage nach dem Warum. Also spätestens, wenn du an deinen Grenzen bist gerade und du aber noch nicht an deinem Ziel bist, sondern nur an, also dein Körper sagt gerade so, ich will nicht mehr, ich mach nicht mehr. Und er hat immer gesagt, dein Kopf ist so ein Regler drin. So, der Regler schaltet sich bei 40% ein, so, aber du hast noch 60% bis 100%, aber wenn dich der Regler meldet, geben halt viele Leute schon auf, aber eigentlich hast du das Potenzial für mehr, so, und er hat dann immer dieses Bild aufgemacht von, er hat von seiner Mom damals immer so eine Keksdose bekommen und in dieser Keksdose hat er quasi immer so positive Erfahrungen verbunden. Und er hat jetzt quasi sich so dieses Bild im Kopf aufgemacht, dass er sich halt quasi so imaginär so eine Keksdose vorstellt und er holt aus dieser Keksdose halt diese vergangenen Erfolge raus. Und gerade in so Situationen, wo es gerade gar nicht läuft, wo er am liebsten aufgeben würde und sich fragt, warum mache ich das eigentlich? Und das ist immer wieder auch, das ist auch irgendwo eine Art Form der Bewältigung. Also gerade auch, wo ich sage, das ist deine eigenen Ressourcen teilweise, also das ist ja deine eigenen Erfolge. Und dass du das quasi nur ins Bewusstsein wiederholst. Ey, was habe ich eigentlich damals alles schon erreicht? Ich habe schon, keine Ahnung, ich habe schon die und die Prüfung abgeschlossen und schon an dem und dem Rennen teilgenommen. Ich habe schon das und das gewonnen an Titeln. Also sich da wirklich mal so auf verschiedene Situationen reinzudenken und das halt mal ins Verhältnis zu setzen und zu sagen, ey, ich habe schon so viele andere Schlachten geschlagen und jetzt bin ich bereit, mir den nächsten Keks in meine Keksdose zu packen. Mit diesem Rennen. Also könnte man jetzt quasi auch vielleicht jetzt bei der Gina so sagen, ey, Gina, du hast auch schon die Europameisterschaften gewonnen. Du hast schon das und das geschafft in deinem Leben. Dann schaffst du auch das. Ja, dann schaffst du es jetzt auch heute ins Halbfinale zu kommen und ins Finale einzuziehen.
Ja, super spannend. Auch so, wenn man so dann, wenn ich zurückdenke an die, auch an deine Masterarbeit, was du da so erzählt hast, dass das auch ein Punkt war, dass halt Skill-Level meistens vor Psychologie oder vor mentaler Stärke irgendwo gewertet wird. Aber wenn man das sich dann zu Gemüte zieht, ne, dann muss man auch echt immer mal wieder sehen, wie stark die mentale Fähigkeiten sind. Ne? Wenn man allein ja bei 40% stehen bleibt, weil man es mental nicht schafft, den anderen 60% abzurufen, dann ist mal ganz klar, wie heftig so eine mentale Schulung oder mentale Fähigkeit sein kann, ne? Das, um einfach dann weiterzugehen, wenn andere aufhören. Ne? Total spannend, ja.
Na, das Thema ist ja immer, das habe ich ja auch in meiner Masterarbeit gesagt, du hast ja immer so eine gewisse Kompetenz, die du halt mitbringst. Das wäre jetzt zum Beispiel dein sportliches Talent in dem Fall. Mhm. Und diese Persönlichkeit oder allgemein so diese mentalen Techniken, die so ein bisschen auf dieser psychologischen Ebene einzahlen, die dienen ja letzten Endes dazu, dann einfach nur das maximale Potenzial von dem, was du halt ohnehin schon hast, abzurufen. Das heißt, du bist dadurch kein besserer Sportler, sondern du bist dann einfach nur der Sportler in deinem maximalen Potenzial, was du ohnehin schon mitbringst. Mhm. Also du bist die beste Version deiner selbst, sagen wir es mal so.
Ja.
Aber du, die beste Version deiner selbst, kannst du halt nicht upgraden durch, keine Ahnung, irgendwie, ich mache jetzt hier irgendein Mindset-Coaching und bin danach nochmal eine Stufe besser, sondern es geht halt quasi darum, überhaupt erstmal so diese oberste Stufe deines Potenzials zu erreichen. So, das heißt, das ist ja quasi in diesen ganzen Nachwuchsakademien dann halt auch der Fall. Haben wir ja auch quasi schon drüber gesprochen, dass da ja quasi alle gut sind sportlich. Also es gibt da jetzt schon wenige, wo man sagt, ey, das hebt sich wirklich nochmal ab. Und da ist halt wirklich dann die Frage, wer kann sein Potenzial am besten abrufen? Auch in dem Moment am besten abrufen, wo es drauf ankommt. Und da ist dann halt dieses Thema Persönlichkeit, da ist auch dieses Thema Psychologie und auch dieses Thema mentale Techniken, mentale Tools, mentale Strategien, das spielt dann quasi in diesen Moment rein. Das heißt jetzt nicht, also ich habe da auch so ein cooles Zitat noch von einem Interviewpartner da im Kopf, du kannst jetzt nicht aus einem Dreirad einen Formel-1-Rennwagen machen, also es bleibt auf jeden Fall immer das, was es eigentlich ist, ne? Aber du kannst es nochmal das maximale Potenzial halt darin verwirklichen. Ne? Also bei vielen schlummert ja noch so ein bisschen was.
Ja. Und das kann ich halt bei manchen Profi, ne? Bei manchen Profi, es ging ja da hauptsächlich im Fußball, wenn du im Fußball guckst, da sind sehr viele, denke ich, unterwegs, die Sicherheit, mit Sicherheit noch mehr, viel, viel mehr Potenzial haben. Und dann gibt es so manche, die, wo man wirklich den Eindruck haben, die holen wirklich in jedem Spiel das Letzte aus sich raus. Ne? Also schon Unterschiede.
Genau. Und das war jetzt quasi bloß ein Faktor von diesem Selbstwirksamkeitskonzept. Ich würde mal noch auf das andere Thema eingehen, weil das auch eigentlich so ein ganz cooles Thema ist. Und zwar ist es so dieses, es heißt soziales Modellieren. Klingt sehr hochwissenschaftlich, ist aber quasi letzten Endes so, dass du halt an Personen denkst, die dir sehr ähnlich sind. Und was weiß ich, die haben es dann aber schon geschafft. Das heißt, die sind schon eine Runde weiter oder die haben halt die Prüfung dann vor dir bestanden. Und du sagst dir dann halt, okay, wenn der es geschafft hat oder wenn die es geschafft hat, dann schaffe ich das auch. Also das hat jetzt gar nichts mit Überschätzen, Unterschätzen zu tun. Es ist auch quasi so ein bisschen dieses Selbstwirksamkeitsempfinden und so ein bisschen diese Motivation daraus schöpfen, dass man sich halt so mit Leuten, wo man denkt, die haben ähnliche Ressourcen zur Verfügung wie ich selbst. Das heißt, die sind jetzt auch keine Übermenschen oder die nehme ich zumindest auch nicht als Übermenschen wahr, sondern die nehme ich als Menschen, wie mich selbst halt quasi wahr. Und ich sehe halt quasi, dass die Erfolge schon feiern, dann traue ich mir automatisch auch diese Erfolge zu. Mhm. Das wäre jetzt quasi dieses Thema. Und auch da könnte man jetzt sagen, keine Ahnung, Gina, vielleicht kennt sie da ja eine Athletin auch näher. Wenn die es jetzt schon geschafft hat, dann ist das vielleicht auch ein Anreiz für sie, das auch zu packen. Beziehungsweise kommt da auch irgendwo so dieses Selbstvertrauen auch, wo man sagt, okay, dann kann ich das auch schaffen. Dann kann ich das auch leisten.
Ja, auch super spannend. So ein Punkt, auf welchen Blickwinkel man das Ganze betrachtet. Ne? Ich denke, grundsätzlich denke ich, es ist nicht unbedingt gut, sich dauernd mit Leuten zu vergleichen, ne? Egal in welcher Lebenslage. Da macht man einen Fehler eher, würde ich sagen, wenn man das ständig tut. bei Kindern angefangen und bis ins Erwachsenenalter. Aber wenn man es aus dem richtigen Blickwinkel und einem richtigen, ja, also wirklich auch fundiert und ein bisschen mit Hintergrund beleuchtet sich anguckt, dann kann es total Sinn machen, ja. Stimmt.
Genau. Und die nächsten zwei Faktoren war das Thema Ermutigung. Also ganz normal, dass halt dir jemand Mut zuspricht von außen. Mhm. Ich denke mal, dass das aber in so einer Situation am wenigsten, also nicht so effektiv ist. Also wenn jetzt, keine Ahnung, jemand, der deine besten Kumpels dir sagt, nee, du schaffst das schon. Theoretisch können die ja theoretisch auch anwenden, ey, du hast schon das und das geschafft und denk mal an die und die und den, die haben es auch geschafft. Also theoretisch könnten die das auch anwenden.
Ich hoffe, ihr wurde nicht empfohlen, stell dir die ganzen zigtausend Menschen nackt vor.
Ja, also wenn es zählt, ne, also das ist ja auch wieder individuell, für jeden unterschiedlich. Ja, also ich für mich persönlich würde jetzt auch sagen, diese Ermutigung ist für mich am wenigsten wirksam. Oder also die bräuchte ich wahrscheinlich am wenigsten in so einer Situation jetzt. Aber wahrscheinlich ist es auch nochmal für jeden Menschen anders gewichtet. Das heißt, jeder Mensch sagt vielleicht, okay, ich baue lieber auf meine eigenen Erfahrungen. Das wäre so der Ansatz, den ich wahrscheinlich am ehesten wählen würde. Danach würde ich wahrscheinlich auch tatsächlich über diesen sozialen Vergleich gehen und schauen, okay, die oder der haben es auch geschafft. Das sind vielleicht auch meine Vorbilder. Aber es sind halt erreichbare Vorbilder auch, also wo ich halt weiß, die haben die gleichen Voraussetzungen wie ich gehabt. Das heißt, ich muss es auch irgendwie packen, das muss möglich sein. Und genau, und dann wäre jetzt für mich an dritter Stelle so dieses Thema Ermutigung von außen. Natürlich kann ich mich auch selbst irgendwie ermutigen, aber das mache ich ja quasi schon so ein bisschen durch diese ersten zwei Steps.
Ja, da würde ich auch so ein klein bisschen vielleicht sehen, wie die Menschen so ticken, wie die so auch so aufgewachsen sind. Ne? Die einen wurden mit sehr viel Lob und positiver Bestätigung oder Kritik auch großgezogen und die anderen vielleicht viel selbstwirksamer. Ne? Und da bei manchen zieht das wahrscheinlich auch mit Ermutigung und Zusprache, bei anderen weniger, sehe ich auch so, ja.
Ja, und der letzte Punkt, der so ein bisschen da auf die Selbstwirksamkeit einzahlt oder dazu führt, dass man halt so sich selbstwirksamer fühlt, beziehungsweise auch motivierter ist, ist halt so dieses Thema, so diese Stressreaktion oder allgemein diese physiologische Reaktion. Also, keine Ahnung, wenn du halt so richtig viel an großen Adrenalinüberschuss hast in deinem Körper, das halt für dich selbst zu bewerten. Pusht dich das jetzt oder macht dir das Angst? Also das ist ja theoretisch, je nachdem, aus welchem Blickwinkel du das betrachtest, verändert das natürlich auch deine Selbstwirksamkeit. Ja, also zum einen kannst du halt sagen, ey, ich bin jetzt hier richtig voller Elan und Euphorie und habe deswegen so viel Adrenalin in mir und ich versuche das jetzt positiv umzumünzen. Oder du sagst halt, ja, es ist eher Angst und eher jetzt Stresssituation und ich kann gar nicht mehr runterfahren und eigentlich brauche ich jetzt jede Menge Ruhe und Gelassenheit, dann ist es natürlich eher negativ förderlich. Theoretisch ist es wahrscheinlich auch bei allen vier Ansätzen so, dass es sowohl positiv als auch negativ einzahlen kann auf diese Selbstwirksamkeitsentwicklung oder halt auch auf die eigene Motivation. Aber ich denke, wenn man so einen guten Mix hat daraus, dass man da auf jeden Fall so den ein oder anderen Bewältigungsansatz auch für sich findet, um mit bestimmten Situationen fertig zu werden. Und wie gesagt, im Sport ist es halt so, dass du halt dann teilweise echt von jetzt auf gleich das abrufen musst. Und da wäre jetzt natürlich auch dieser Mentalcoach derjenige, der so dieses Bewusstsein nochmal aufmacht, auch für diese Dinge. Und so diese Impulse gibt von außen, wo vielleicht denkst du auch selber gar nicht mehr dran in der Situation. Ja, nee, es gibt ja noch die und die Tools, die man anwenden kann. Und da ist es schon ganz, ganz gut, wie gesagt, wenn da noch jemand von außen, auch mit dem Blick von außen nochmal drauf schaut.
Ja, macht total Sinn, auf jeden Fall. Also wenn ich mich da so aus meinen früher irgendwo zurückerinnere, dann steckte ich bei ob es Tischtennis war oder auch wenn ich individuell Sport mache, Surfen, ich stecke dann immer eigentlich in meinem Tunnel drin und denke nicht großartig rechts und links, sondern eher geradeaus und mit so ein paar Tipps von außen, ob es nun objektive Skill-Level ist oder halt vor allen Dingen auch der mentale Bereich, da kann man, glaube ich, unheimlich viel machen, wenn man jemanden hat, der einen da ein bisschen zur Seite steht. Und, ja. Da. Frage von mir wäre jetzt auch noch gewesen, in welchen Bereichen das denn so ein Mentalcoach vielleicht besonders nützlich ist oder wo man halt auch individuell persönlich gut weiterkommt. Aber ich denke, das hast du schon so weit beantwortet, dass es einfach auch auf die Person ankommt. Ne? Die eine ist in dem Bereich schon stärker, die andere in dem Bereich und dementsprechend ein Coach schadet vermutlich niemanden, aber wer nicht will, der hat schon, ne? Alex Zverev.
Ja, genau. Also es kommt dann immer auf die Situation drauf an. Ne? Also welche Situation bin ich gerade ausgesetzt? Und dann kommt es halt drauf an, habe ich die Ressourcen, um die zu bewältigen, habe ich die halt nicht. Und dann je nachdem kann man halt immer noch entscheiden, brauche ich Hilfe oder nicht. Und das ist halt bei jeder Person anders. Ne? Also jede Person hat ja auch, wenn man jetzt nochmal bei diesem Selbstwirksamkeitskonzept sind, andere Erfahrungen gemacht. Ja. Also nur weil ich jetzt an ein bestimmtes Ereignis zurückdenke, heißt es ja nicht, dass du automatisch an das gleiche Ereignis zurückdenkst und auch das ähnliche Gefühl dabei empfindest, zum Beispiel, wenn du da daran zurückblickst. Und genauso ist es natürlich auch bei anderen Personen. Und ich denke, es ist auch förderlich, jetzt gerade wenn du aus dem Leistungssport kommst, dass du da eben auch schon sehr viele Situationen hattest, die du bestritten hast. Es müssen ja auch nicht immer Medaillen sein oder es müssen jetzt auch nicht immer erste, zweite, dritte Plätze sein. Es kann ja allein auch schon mal so eine Qualifikation für so ein großes Turnier sein. Also ich glaube, da gab es jetzt am Wochenende, ich weiß jetzt auch bloß leider den Namen nicht mehr, auch eine Sportlerin, die hat es auch nicht geschafft, sich in die nächste Runde zu qualifizieren. Das war auch eine Läuferin, auch eine Deutsche. Und die hat sich, ich glaube, die hat leider zuzeitig gejubelt. Und also sie hat sich halt sehr gefreut, dass sie halt sehr zeitnah über die Linie kommt und wurde halt dann dahingehend nochmal überholt von hinten. Also es war schon sehr ärgerlich von außen.
Okay.
Aber interessanterweise hat dieses, zumindest jetzt unmittelbar nachdem es halt stattgefunden hat, die musste halt gleich zum Interview, sehr positiv für sich wahrgenommen trotz dessen. Mhm. Und das war, also der Moderator und die ganzen Interviewleute haben die ganze Zeit probiert, da so ein bisschen sie ins Negative zu drücken, also so ein bisschen auch wahrscheinlich die deutsche Mentalität.
Ja.
Du hast ja gerade das Ziel deines Lebens vermasselt und da hat sie halt so diese positive Stimmung beibehalten und gesagt, ich habe noch so viele andere Situationen, also sie ist auch jetzt, ich glaube, das erste Mal oder das zweite Mal erst bei Olympia, also sie ist noch relativ jung, das heißt, sie hat auch selber gesagt, ich habe noch so viele Möglichkeiten, erneut das Ganze nachzuempfinden und erneut mal wieder in diese Situation zu kommen. Und sie war, du hast halt gemerkt, dass sie halt enorm dankbar war, halt überhaupt da mitlaufen zu sein. Und wie gesagt, es sind halt auch dann wieder irgendwo wie schätze ich das ein, wie schätzen das andere ein? Also es kann auch von außen, kann auch jemand natürlich eher nicht so förderlich sein. Ne? Es kann kein Mentalcoach sein, aber
ja,
es ist halt immer so ein Zusammenspiel letzten Endes so.
Ja.
Ja. Aber das fand ich auch ganz spannend, weil sie halt in dem Moment halt wirklich für sich gesagt hat, okay, ich habe mein wahrscheinlich Bestes gegeben, vielleicht hätte ich nicht feiern dürfen. Sie hat sich halt wirklich sehr gefreut. Es war jetzt auch kein arrogantes Feiern, dass man jetzt sagt, sie hat damit jetzt irgendwie irgendwelche Gegnerinnen damit herabgewürdigt oder beleidigt und sie hat sich halt wirklich über sich selbst gefreut. Es war halt schon ärgerlich jetzt von außen betrachtet, aber wenn sie halt selber damit komplett fein ist und eher das Positive noch daraus ziehen kann und vielleicht das trotzdem irgendwie noch als Keks in so eine Keksdose packen kann für ihre zukünftigen Events und Turniere, dann würde das keiner nehmen können.
Ja, absolut. Total schön eigentlich, ja. Schönes Beispiel. Genau, in meiner Olympia- oder Abschluss-Review-Folge mit Phil haben wir ja auch nochmal einige Beispiele so uns rausgepickt, was so alles abging bei den Olympischen Spielen an besonderen Drucksituationen. Da hört da gerne auch noch mal einmal rück, wer noch nicht getan hat. Ansonsten finde ich ja ein super, super, super spannendes Thema, das du da dir einfallen lassen hast. Und ich sag mal, diese Kritik von vielen Nicht-Studierten, gerade so von, sagen wir mal so, Working Class Menschen, die teilweise dann auch so ein bisschen verächtlich auf Studierende gucken, die ist ja dann in unserer Gesellschaft auch irgendwo allgegenwärtig, ne, dass dann immer gleich, du musst das doch alles wissen, du musst das alles können, du hast ja schließlich studiert und kriegst jetzt auch mehr Geld dafür, dass du da mal dafür, dass du das Gleiche machst wie ich so ungefähr, ne, diese Ansichten gibt's ja bei manchen Leuten und da kann ich auch nur, glaube ich, jeden bitten, nee, tretet auch mal einen Schritt zurück und guckt euch mal an, was man beim Studium genauso macht und das ein bisschen was anderes ist, als alle Fakten zu kennen danach und plötzlich allwissend zu sein.
Was einem auch sehr hilft, ist zum Beispiel so ein bisschen auch diesen, also ich hatte jetzt am Anfang über mein Bachelorstudium gesprochen, das ist so dieser Praxistransfer gewesen, aber genauso auch im Masterstudium mal zu schauen, und Psychologie ist da eigentlich eine richtig gute Studienrichtung, weil das kannst du halt gefühlt auf jeden Bereich in deinem Leben anwenden, ne? Also musst jetzt nicht in dem und dem Bereich arbeiten, um das da anwenden zu können. Du kannst es im Sport anwenden, du kannst es in deiner Freizeit anwenden, in deinem sozialen Umfeld. Und da gibt's halt so viele Schablonen. Also ich sag immer mal, zu jedem theoretischen Modell, zu jedem wissenschaftlichen Modell, was mal jemand entwickelt hat, sage ich immer gerne Schablone. Und dann legst du das mal drüber und dann guckst du halt, ob das halt für dich, in deiner Brille, die du halt aufhast, das Verhalten halt plausibel wiedergibt. Oder das Verhalten dieser Person da plausibel erklärt. Das ist natürlich auch nochmal unterschiedlich von Betrachter zu Betrachter. Aber ich finde dieses Schablonendenken in dem Sinne schon auch ganz nützlich. Sieht man ja jetzt gerade, es sind ja letzten Endes auch bloß Modelle jetzt gewesen mit dem Lazarus-Stressmodell und dem Selbstwirksamkeitskonzept von Bandura. Das heißt nicht, dass das jetzt wirklich, dass das so ist und Punkt, sondern es gibt auch andere Modelle bestimmt, die auch auf diese Situation vielleicht auch nochmal ein komplett anderes Licht werfen. Und das finde ich auch so ultra spannend bei der Psychologie halt. Und das ist auch das, was ich auch vorhin meinte mit, wenn ich nicht sofort die erste Lösung parat habe, dann ist es vielleicht die zweite oder die dritte oder die vierte. Es gibt zwar Modelle, die, wie jetzt zum Beispiel die beiden, die kann man ganz gut miteinander kombinieren oder ganz gut in Kombination setzen. Dann gibt es aber auch Modelle, die sind komplett widersprüchlich ineinander. Und was ich halt auch so gelernt habe in meinem Studium, ist auch, selbst wenn es ein Modell gibt, was ich jetzt komplett ablehne für mich, dann sagt es ja trotzdem auch was aus. Also, oder ich lerne trotzdem auch was, obwohl ich denke, dieses Modell nützt mir nichts. Und allein dadurch, dass ich das ablehne, grenze ich ja so ein bisschen mein eigenes Weltbild ein dadurch. Mhm. Also ich kann meine eigenen Werte dadurch besser abgrenzen und definieren auch, weil ich halt sage, okay, das entspricht nicht meinem Weltbild sozusagen. Aber du kannst dich dadurch auch besser irgendwie spezifizieren. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt ganz gut rübergebracht habe, aber das war jetzt auf jeden Fall auch so ein spannender Aspekt aus dem Studium, wo ich sage, das hilft einem enorm. Und ich habe jetzt auch bei weitem nicht mehr alle theoretischen Modelle im Kopf, aber gerade wenn du dann ein, zwei oder drei Favoriten hast und die halt mal auf verschiedene Situationen abbildest, dir eigene Beispiele suchst, dann festigst du das auch mit der Zeit. Und also kann ich auf jeden Fall allen Studierenden, die jetzt hier vielleicht zuhören, empfehlen, muss jetzt auch vielleicht nicht Psychologie sein, kann jetzt auch ein anderer Bereich sein, sich da mal selber auch eigene Beispiele nochmal rauszusuchen, weil ich denke, du lernst halt wirklich auch am besten damit, im Idealfall halt auch Beispiele aus dem eigenen Leben.
Ja, es lohnt sich, sich viele verschiedene Sachen anzugucken, viel verschiedene Sachen zu lernen, und selbst wenn man irgendwas nicht für sich praktikabel erachte, dann hat man dadurch trotzdem eine ganze Menge gelernt und kann daraus was mitnehmen. Ne? Vielleicht zum Abschluss noch. Hast du denn persönliche Erfahrungen aus dem Sport schon, wo du vielleicht einen Mentalcoach gebraucht hättest oder auch in Anspruch genommen hast? Ich erinnere mich einmal an unsere Volleyball-Folge, wo du gerne jemanden gehabt hättest, der von draußen drauf guckt, um eure Team-Mentalität irgendwo ein bisschen zu verbessern. Gab es da noch mehr Beispiele?
Na, das ist allgemein gerade so ein bisschen das Thema, also das eine bin ja ich als Sportler selbst, ne? Also wie kann ich für mich eine Situation ganz gut bewältigen? Und das andere ist natürlich auch, wie bewältige ich die Situation im Team? Und das ist ja nochmal deutlich komplexer, weil also das bin ja nicht achtmal ich oder sechsmal ich in einem Team, sondern das ist ja jedes Jahr komplett unterschiedlich, sowohl in seinen sportlichen Fähigkeiten als auch in seiner Persönlichkeit. Und da ist halt schon eine Herausforderung, wo ich auch denke, dass da auch vor allem gerade da auch Sportpsychologen ganz, ganz, ganz wichtig sind, da wirklich auch mal so dieses Teamgedanken und diese Teambewältigung von Stress vielleicht auch mal aufzumachen. Und beziehungsweise vielleicht auch da mal den Anteil jedes Einzelnen rauszustellen. Also was kann jeder Einzelne tun, um den Stress im Team zu entlasten oder sich da halt dem förderlich entgegenzustellen, sage ich mal. Das wäre halt, wie gesagt, so ein Punkt, wo ich auch selber gerade noch am Überlegen bin und selber mir noch Ratschläge suche. Genau, aber das ist jetzt auf jeden Fall was, wo ich auch selber in meiner Praxis, also in meinem eigenen Umfeld bemerke oder einen gewissen Need bemerke, halt ein Bedürfnis bemerke.
Hm. Ah, okay. Hm. Cool. Noch irgendwas von deiner Seite offen geblieben, was du meintest, was unbedingt noch rein müsste?
Wunschlos glücklich, denke ich.
Schön. Dann würde ich sagen, schönen Dank für die Infos. Und ja, wie schon zweimal erwähnt jetzt, ich freue mich, dass du jetzt auch voll im Podcast-Game hier bei Stärke beginnt im Kopf mit drin bist. Und bis zum nächsten Mal, Benjamin.
Gerne, Benni. Ciao.
Wir hoffen, euch heute wieder einen spannenden Einblick in die Welt des Sports gegeben zu haben. Für uns bei Spomind ist Sport auch unmittelbare Persönlichkeitsentwicklung. Und wir glauben, dass auf dieser im Training und Coaching, insbesondere bei jungen Athleten und Athletinnen, ein besonderes Augenmerk und ein Fokus liegen sollte. Wenn auch du dich in diesem Bereich weiterentwickeln möchtest, dann schau doch gern einmal bei www.spomind.de vorbei und informier dich über aktuelle Themen, Seminare und Termine bei uns. Egal, wo du diesen Podcast hörst, du findest auf einer Extra-Seite unsere Shownotes mit klickbaren Links zu unseren Kontaktkanälen sowie weiteren Informationen zu unseren Gästen. Für mehr spannenden Input bleibe gerne bei unserem Podcast am Ball. Abonniere uns in der Podcast-App deiner Wahl. Schick uns gerne dein Feedback, deine Anregungen, deine Wünsche. Wir freuen uns über jede Meldung von euch und werden diese entsprechend berücksichtigen. In diesem Sinne, lass uns doch gemeinsam wachsen und die Zukunft des Sportes innovativer und gleichzeitig menschlicher gestalten. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Stärke beginnt bei uns im Kopf.